Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. PT PLN wird den Strombedarf aus umweltfreundlichen Quellen bei der F1 Powerboat Superfast Boat Racing Weltmeisterschaft decken. Das Industrieministerium wird 1250 Kleinunternehmen Einrichtungen zur Halal-Zertifizierung bereitstellen. Indonesiens Wirtschaft erholt sich inmitten der weltweiten Wirtschaftsverlangsamung. Bitum exportiert verschiedene Produkte nach Ostasien. Der indonesische Botschafter sagte, dass die Abstimmung für die indonesischen Wahlen im Iran im Jahr 2024 reibungslos verlaufen würden. Die Journalisten von Labuan Bajo veranstaltet den Nationalen Pressetag 2024 in einem Touristendorf. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die staatseigene Elektrizitätsgesellschaft PT PLN wird den Strombedarf aus umweltfreundlichen Quellen bei der F1 Powerboat Superfast Boat Racing Weltmeisterschaft decken, die vom 1. bis zum 3. März 2024 in Balige, Tobasse, Nord-Sumatra stattfinden wird. Der Hauptdirektor von PT PLN, Darmawan Prasojo, sagte am Donnerstag in seiner Erklärung in Jakarta, dass PLN sich voll und ganz für die Unterstützung aller internationalen Veranstaltungen in Indonesien engagiere. PLN gewährleistet die Zuverlässigkeit der Stromversorgung vom Veranstaltungsort bis zu den unterstützenden Einrichtungen. Die Elektrizität wird aus neuen Kraftwerken für erneuerbare Energien versorgt, nämlich dem Mikrowasserkraftwerk Hutaraja mit einer Leistung von 2x2,5 Megawatt und dem Mikrowasserkraftwerk Aik Silang 2 mit einer Leistung von 2x5 Megawatt. Inzwischen stellte Saleh Siswanto, Generalmanager der Hauptverteilungseinheit Nord-Sumatra von PLN, sicher, dass die elektrische Infrastruktur für die F1 Powerboat-Veranstaltung 2024 bereit ist, wie am Hauptstandort und in der Unterkunft, die von Rennfahrern und Besuchern genutzt wird. Das indonesische Industrieministerium ist weiterhin bestrebt, die Halal-Industrie in Indonesien zu entwickeln. Ende 2023 zeigte die Veröffentlichung von State of the Global Islamic Report, den Anstieg der Position Indonesiens auf den dritten Platz in der Halalwirtschaftsentwicklung. Es ist eine Steigerung um einen Rang im Vergleich zum Vorjahr. Unterdessen verzeichnete der inländische muslimische Markt in Indonesien im Jahr 2020 die Ausgabe von 184 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl soll im Jahr 2025 auf 14,96% oder 281,6 Milliarden US-Dollar steigen. Amtierender Generalsekretär des Industrieministeriums Putu Juli Ardika sagte am Mittwoch, den 7. Februar, in einer offiziellen Erklärung, dass Indonesien jetzt der größte Verbraucher des Halal-Marktes in der Welt sei. In drei letzten Jahren hat das Halal-Industrieentwicklungszentrum des Industrieministeriums 3095 Kleinindustrien Halal-Zertifizierungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2024 wird dieses Zentrum 1250 Kleinunternehmen Halal-Zertifizierungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Die indonesische Zentralbank Bank Indonesia gab an, dass die indonesische Wirtschaft im vierten Quartal 2023 stark gewachsen sei und inmitten der globalen Wirtschaftsverlangsamung zugelegt habe. Der Leiter der BI-Kommunikationsabteilung Erwin Haryono sagte in Jakarta, Daten der Behörde für Zentrale Statistik BPS zeigen, dass das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,04% wuchs, verglichen mit einem Wachstum im Vorquartal von 4,94%. Mit diesen Entwicklungen verzeichnete Indonesiens Gesamtwirtschaftswachstum im Jahr 2023 ein starkes Wachstum von 5,05%. Erwin Haryono fuhr fort, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 voraussichtlich von 4,7 bis 5,5% steigen, unterstützt durch die Inlandsnachfrage, insbesondere das anhaltende Konsumwachstum, einschließlich der positiven Auswirkungen der Abhaltung von Parlamentswahlen. Die Stadtregierung von Bitung exportiert verschiedene Produkte in mehrere Länder in Ostasien, um die Exportleistung Nord-Sulawesis zu unterstützen. Wie Antara berichtete, sagte der Bürgermeister von Bitung, Maurits Mantiri in Bitung, dass Exporte nach Ostasien ein strategischer Schritt seien, um regionale Exportmärkte zu erweitern, internationale Handelsbeziehungen zu stärken und das lokale Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die Freigabe dieses Exports wurde am Donnerstag durch ein Bahn durch Trennung durch den stellvertretenden Gouverneur von Nord-Sulawesi, den indonesischen Botschafter in China und den Bürgermeister von Bitung gefeiert. Die Provinzregierung von Nord-Sulawesi eröffnete außerdem die Jungfernfahrt des SITC Container Line Frachtschiff MV SITC Batangas Foy.2403N. Dies war der erste Schritt, um den Hafen Bitung zu einem Exporteur von Nord-Sulawesi nach Ostasien zu machen. Während dieser Jungfernfahrt wurden zahlreiche Waren wie gefrorene Kokosmilch, Kokosmehl und getrockneter Räucherfisch auch in ostasiatische Länder wie Japan, Südkorea und China exportiert. Der indonesische Botschafter im Iran, Roni Prasetyo Yuliantoro, würdigte die reibungslose Abstimmung für die indonesischen Präsidentschaft und Parlamentswahlen 2024 im Iran. Gegenüber RRI sagte Yuliantoro am Donnerstag, dass bei der Stimmabgabe im Iran zwei Methoden zum Einsatz kommen, nämlich in Wahllokalen oder TPS und per Post. Die Wahllokale befanden sich in den Büros der Botschaft der Republik Indonesien in Teheran und in der Stadt Qom. Die Gesamtzahl der indonesischen Staatsbürger im Iran, die auf der ständigen Wählerliste aufgeführt sind, beträgt 277 Personen, wobei die Mehrheit der Wähler Studenten sind. Das am weitesten entfernte Gebiet zum Versenden von Stimmzetteln per Post befindet sich in Ashgabat, Turkmenistan. Unterdessen sagte Rohanianto, Vorsitzender des Überseewahlausschusses von Teheran PPLN, dass das Interesse der indonesischen Bürger an der Wahl trotz des kalten Wetters sehr groß sei. Er prognostiziert, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl über 90% liegen wird. Die Auszählung der Stimmen aus den Wahllokalen wird am 14. Februar 2024 um 9:30 Uhr iranischer Zeit bekannt gegeben, während die Auszählung der Briefwahlstimmen am 15. Februar 2024 bekannt gegeben wird. Eine Reihe von Journalisten in Labuan Bajo, der Provinz Ost-Nusa Tenggara, die Mitglieder der Journalistenverbandes von Westmanggarai sind, veranstalten im Rahmen des Nationalen Pressetags 2024 verschiedene Aktivitäten im Touristendorf Wailolos im Unterbezirk Sanonggoang des Bezirks Westmanggarai. Der Vorsitzende des Journalistenverbandes von Westmanggarai, Marianus Marcellus, sagte am Donnerstag, den 8. Februar, bei einer Rede im traditionellen Haus Langgo im Dorf Wailolos: Die Präsenz der Presse fördert nicht nur das Potenzial von Natur- und Kulturattraktionen in Touristendörfern, sondern kann sich auch für die Entwicklung von Touristendörfern einsetzen. Er führt fort, dass die Journalisten bei der Entwicklung des Tourismus alle interessanten Dinge rund um den Tourismus und die Bedürfnisse der Dorfgemeinschaften schreiben und diese dann der Öffentlichkeit und der Regierung vermitteln können. Marianus empfahl, die Schönheit und lokale Weisheit des Wailolos Touristendorf zu bewahren, da dies der Schlüssel zur Nachhaltigkeit des Tourismus und der Dorfgemeinschaft sei. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, der Kommentar behandelt heute das Thema Nicaragua verklagt vier Länder, die Israel Waffen liefern. Die nicaraguanische Regierung verklagte vor dem Internationalen Gerichtshof vier Länder, die Israel Waffen lieferten. Das mittelamerikanische Land hat am Montag, den 5. Februar 2024 Ortszeit, den Prozess eingeleitet. Deutschland, England, die Niederlande und Kanada vor dem Internationalen Gerichtshof zu verklagen. Die nicaraguanische Regierung sagte laut Sindo News am Mittwoch, den 7. Februar, die vier Länder haben Waffen an Israel geliefert, um im Gazastreifen Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu erleichtern oder zu begehen. Die nicaraguanische Regierung sagte in einer offiziellen Erklärung, sie habe westliche Länder gewarnt, dass sie in eklatante und systematische Verstöße gegen das internationale Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordsverbrechens in Bezug auf Israels militärische Aggression in Gaza verwickelt sein könnten. Wie aus Republika am 7. Februar zitiert, sagte die nicaraguanische Regierung, sie habe die vier Länder in Sigli der Entscheidung mündlich gewarnt, sie nach internationalem Recht zur Rechenschaft zu ziehen. In seiner mündlichen Note forderte Nicaragua die vier Länder auf, die Lieferung von Waffen, Munition und Technologie an Israel unverzüglich einzustellen. Nicaragua ist der Ansicht, dass Israel es nutzen könnte, um Verstöße gegen die Völkermordkonvention in Gaza zu erleichtern oder zu begehen. Die große Zahl der Opfer, die Israels Angriffe auf Gaza verursachten, ist ein Beweis dafür, dass Israel gegen internationales Recht verstoßen hat. Laut Kompass.id waren bis Sonntag, den 4. Februar 2024, 27.238 Einwohner des Gazastreifens infolge der israelischen Invasionen in den letzten vier Monaten gestorben. Die Zahl nimmt weiter zu und die Mehrheit sind Frauen und Kinder. Das bedeutet, dass jeden Tag 225 Menschen durch Raketen und schwere Artillerieangriffe sterben. Angesichts der Zahl der Todesopfer durch Israels Angriffe auf Gaza ist es nicht verwunderlich, dass es Vorwürfe wegen Verstößen gegen das internationale Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords und Verstöße gegen den Waffenhandelsvertrag gibt. Dieser Vorwurf muss vor dem Internationalen Gerichtshof geprüft werden. Der Waffenhandel ist in der Tat eines der profitabelsten Geschäfte der Welt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Waffenhandel ungehindert und unreguliert ablaufen kann. Denn wenn die Verfügbarkeit von Waffen nicht kontrolliert wird, trägt sie zu Menschenrechtsverletzungen bei. Waffenlieferanten aus allen Ländern, einschließlich Deutschland, England, den Niederlanden und Kanada, sind verpflichtet, das internationale Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords einzuhalten und umzusetzen. Darüber hinaus müssen sie natürlich auch das internationale Abkommen über den Waffenhandel einhalten, ein multilaterales Abkommen zur Regelung des internationalen Handels mit konventionellen Waffen, das am 24. Dezember 2014 in Kraft trat und von 113 Ländern ratifiziert wurde. Der Internationale Gerichtshof erklärte es am 26. Januar für vernünftig, dass Israel Handlungen begangen habe, die gegen die Völkermordkonvention verstoßen. Man hofft, dass die Klage Nicaraguas erfolgreich sein wird, um die von Israel in Gaza begangenen Völkermorde zu stoppen oder zumindest einzudämmen. Das war der Kommentar der Voice of Indonesia in Jakarta.
Hersin einige historische Ereignisse, die am 9. Februar in einigen Teilen der Welt passierten wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Gedenkfeier zum Tag der Presse. Jeden 9. Februar feiert Indonesia den Nationalen Tag der Presse. Die Wahl vom 9. Februar basierte auf dem Gründungsdatum der ersten Journalistenorganisation Indonesia, des Indonesischen Journalistenverband oder PWI, am 9. Februar 1946 in Surakarta, Central Java. Die Gründung von PWI war der Beginn des Kampfes Indonesiens, dem Kolonialismus in Indonesien schriftlich entgegenzuwirken. Durch den Präsidial Erlass Nummer 5 von 1985 wurde der Geburtstag des Indonesischen Journalistenverbandes offiziell zum Nationalen Pressetag erklärt. Letztes Jahr drückte Präsident Joko Widodo anlässlich des Nationalen Pressetages seine Wertschätzung für die Rolle der Presse für die Nation und den Staat aus.
Atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat.
Zunächst einmal wünsche ich im Namen des Volkes, im Namen der Regierung, allen Mitgliedern der indonesischen Presse einen schönen Pressetag, wo immer sie sind, und danke gleichzeitig der nationalen Presse für ihren Beitrag für die Nation und den Staat. Von Anfang an haben Medienteams einen großen Beitrag dazu geleistet. Den Aufruf zum Kampf für die Unabhängigkeit zu äußern, Entwicklungsinnovationen zum Ausdruck zu bringen und die Hauptbefürworter der Demokratisierung zu sein. Der Nationale Pressetag 2024 steht unter dem Motto der nationalen Führungswechsel schützen und die Integrität der Nation wahren. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 9. Februar 1969, als Boeing 747 einen Testflug machte. Die Boeing 747 ist ein Großraumpassagierflugzeug des US-amerikanischen Unternehmens Boeing. Laut thisdayinaviation.com absolvierte die Boeing 747-100 ihren ersten Flug und startete um 11 Uhr 34 Minuten in Pinefield, den USA. Unter der Kontrolle von Boeing Chief Test Pilot Jack Waddle, dem Technischen Testpiloten und Co-Piloten Brian Singleton Wiggle und dem Flugingenieur Jesse Arthur Wallach führte die Boeing 747 einen Testflug von 1 Stunde und 50 Minuten durch. Dieses Flugzeug war das erste Flugzeug, das als Jumbo Jet bezeichnet wurde und erhielt den Namen City of Everett. Dieses Flugzeug ist derzeit das zweitgrößte Großraumflugzeug nach dem A380, das im Oktober 2007 in Dienst gestellt wurde. Dieses Flugzeug ist eines des meistverkauften Flugzeuge von Boeing und wird bis 2023 produziert. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart zu dem Ereignis vom 9. Februar 2001, als das U-Boot USS Granville das japanische Schiff Ehime Maru rammte. Am 9. Februar 2001 rammte das amerikanische U-Boot USS Granville das japanische Fischereischulschiff Ehime Maru. Zu dieser Zeit versuchte die USS Granville schnell an die Oberfläche zu gelangen, um zivilen Gästen die Leistungsfähigkeit des U-Bootes zu demonstrieren. Die USS Granville rammte versehentlich die Ehime Maru, die 35 Menschen an Bord hatte, darunter 13 Schüler in der Ausbildung. Das Schiff der Präfektur Ehime erlitt Schäden am Rumpf und sank innerhalb von 10 Minuten. Insgesamt starben 9 Menschen, nämlich 3 Besatzungsmitglieder, 2 Ausbilder und 4 Studenten. Weitere 26 Menschen wurden über Bord geworfen und schließlich gerettet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Dari sahabatku. jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukanku, ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salah. Cinta tak bisa kau salahkan.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Nationaler Tag des Abfallbewusstseins HPSN 2025 Fokusit Sie auf das produktive Management von Kunststoffabfällen. Am 21. Februar feiert Indonesien den Nationalen Tag des Abfallbewusstseins HPSN. Die HPSN Gedenkfeier 2025 wird unter dem Motto Plastikmüll produktiv bewältigen stehen. Anlass für dieses Thema ist das Problem des Plastikmülls, der sowohl national als auch international weiterhin ein ernstes Problem darstellt. Die Verschmutzung durch Kunststoffabfälle ist durch ihren transnationalen und grenzüberschreitenden Charakter inzwischen zu einem globalen Problem geworden. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP gibt an, dass sie die Menge an Plastikmüll, der in aquatische Ökosysteme gelangt, bis 2040 fast verdreifachen könnte, wenn keine Anstrengungen unternommen werden, die Plastikverschmutzung zu verhindern. Die Generaldirektorin für Abfall und B3-Verwaltung des Ministeriums für Umwelt und Volkswirtschaft, Rosa Vivin Ratnawati, sagte in einer Erklärung am Dienstag, den 6. Februar 2025 in Jakarta, dass HPSN 2025 ein Impuls zur Stärkung der Position der indonesischen Regierung im internationalen rechtsverbindlichen Instrument ILBI zur Plastikverschmutzung und zur Bereitschaft sei, die Verpflichtung Zero Waste Zero Emission 2050 umzusetzen. Darüber hinaus zielt die Gedenkfeier 2025 auch darauf ab, die Rolle aller Parteien zu fördern, einschließlich lokale Regierungen, Produzenten und der Gemeinschaft, um die Erfüllung des nationalen Ziels zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus Abfällen und dem Abfallsektor zu unterstützen. Die Haupt- und Spitzenaktivitäten des Nationalen Tages des Abfallbewusstseins werden direkt vom Ministerium für Umwelt und Volkswirtschaft in Zusammenarbeit mit anderen Parteien an verschiedenen Orten organisiert, während unterstützende Aktivitäten im Februar und März 2025 von anderen Parteien unabhängig organisiert werden, darunter von Ministerien, Behörden, Regionalregierungen, Produzenten und anderen Wirtschaftsakteuren zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gemeinschaft, Verein, Hochschulen, Studenten und Schulen, um Richtlinien für die Umsetzung von Aktivitäten bereitzustellen, hat das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft ein Rundschreiben des Ministers für Umwelt und Forstwirtschaft zum Gedenken des Nationalen Tags des Abfallbewusstseins 2025 herausgegeben. Die Orte für die Gedenkfeier 2025 sind aufgrund der Art der Aktivität auf verschiedene Orte verteilt. Neben dem Höhepunkt der Gedenkfeier 2025 und mehreren Hauptaktivitäten finden Ausstellungen, Dialoge und Talkshows an mehreren Orten in Jakarta und Umgebung statt. Darüber hinaus werden in ganz Indonesien auf Räumen und Bompflanzenaktionen sowie Zero Waste Abenteuer Camp Aktivitäten durchgeführt. Die Aktivitäten finden im Nationalpark des Berges Merbabu statt. Darüber hinaus lädt das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft in Hinblick auf die Durchführung der Parlamentswahlen 2025 alle Parteien ein, sich an die Entsorgung von Abfällen aus gebrauchten Wahlkampfmaterialien wie Plaketten, Werbetafeln, Bannern, Fahnen, Bambusstangen und anderen durch ein Rundschreiben Nummer 3 des Ministers für Umwelt und Forstwirtschaft von 2025 über die Abfallbewirtschaftung im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen 2025 zu beteiligen. Die Aktivitäten wird mit der Bekanntgabe der Gewinner und der Preisverleihung für den Wettbewerb für kreative Inhalte 2025 in der vierten Matchwoche 2025 in Manggala Wana Bakti Gwaida in Jakarta enden. Das war unser Indonesian.
Cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu, ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin, sederhana tertawa. Ku jalani dunia.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien lade ich Sie dazu in Laden, die Kunstverführung Miras Gandrung näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, die Miras Gandrung Banyuwangi Kunstverführung fand am 20. Januar 2020 wieder im Hängenden Park Terrakota TGT in Banyuwangi Ocea Vastad. Diese Kunst- und Kulturattraktion wird regelmäßig im IGT Park stattfinden. Die Tanzballade Miras Gandrung ist eine kolossale Erfüllung, die den Kampf eines Tänzers mit der Bewältigung von Herausforderungen und Prüfungen darstellt, um zum Gandrung-Tänzer zu werden. Diese Aufführung ist noch ikonischer, weil sie im TGT mit Panoramablick findet hunderte von Terrakotta-Statuen von Gandrung-Tänzern auf 3 Hektar produktiver Reisfelder am Hang des Berges Ijen statt. Der von leidenschaftlichen Tänzern von Kindern bis Erwachsenen aufgeführte Tanz fand in einem Amphitheater im TGT-Gebiet statt. Die Bücher der Gandrung-Tanz ist ein typischer Banyuwangi-Tanz. Dieser Tanz wurde ursprünglich während der Hop-Ente als Ausdruck der Dankbarkeit für die erzielte Ente getanzt. Das Wort Gandrung bedeutet in der Landessprache verrückt oder fasziniert. Diese Bedeutung richtet sich nur an Dewi Sri, die Reichsgöttin, die Vorstand in der Gesellschaft gesorgt hat. Deshalb wird dieser Tanz nach der großen Ente aufgeführt als Zeichen der Dankbarkeit und Freude gegenüber Dewi Sri. Mittlerweile ist dieser Tanz jedoch zu einer Unterhaltungskunst für die örtliche Gemeinschaft geworden. Die Besucher der Leiter des Kultur- und Tourismusdienstes von Banyuwangi Muhammad Yanuarto Bramuda sagte, dass die Aufführung von Miras Gandrung im TGT zu einem Teil einer beliebten Touristenattraktion geworden sei. Diese Attraktion ergänzt die Touristenattraktion im Ijen-Gebirge, das für sein blaues Feuer bekannt ist. Die Aufführung des Miras Gandrung-Tanzes ist auch Teil einer Reihe von Kunst- und Kulturaktivitäten, die planmäßig für 2025 stattfinden. Im Januar, Februar und März ist die Aufführung des Miras Gandrung-Tanzes für TGT-Besucher kostenlos. di bahasa dasar bahasa baris Indonesia midir kuns osfurum miras gandro of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Leistung der indonesischen Schüler bei der Internationalen Wissenschaftsmeisterschaft Taiwan International Science Fair 2024. Drei Teams der indonesischen Schüler erzielten bei der Taiwan International Science Fair oder TISF 2024 beeindruckende Ergebnisse. Sie gewannen zwei erste Plätze in den Sozialwissenschaft und Verhalten und Computerwissenschaft und Informationstechnik sowie einen vierten Platz in Biochemie. Die TISF 2024 fand vom 26. Januar bis 2. Februar 2024 im National Taiwan Science Education Center oder NTSEC in Taipei City, Taiwan statt. Diese Schüler sind die Gewinner der National Science Fair for Indonesian Adolescent oder NASFIA, die im Dezember 2023 vom ISS veranstaltet wurde. Der Programmchef vom Indonesia Scientific Society oder ISS, Doni Nudiansyah, erklärte, dass das Team gegen die Teilnehmer aus 27 Ländern auf der ganzen Welt konkurrierte, darunter Industrieländer wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Luxemburg, Japan und Südkorea. Das ist eine außergewöhnliche Leistung. Der erste Gewinner in der Kategorie Sozialwissenschaft und Verhaltensforschung war Miesa Arfi Sulaksana und Faiz Asmari Ramadan von der Staatlichen Oberschule SMA Negeri 8 Bandung mit dem Forschungstitel Vitas Digitale Therapie basieren auf einer Kombination aus binauralen Beats und autonomer sensorischer Meridianreaktion oder ASMR zur Stressreduzierung bei Schülern der Generation Z. Der erste Platz in Informatik und Informationstechnologie ging an Maxwell Setiono von der Oberschule SMA Cittahati mit dem Forschungstitel Entschlüsselung der Illusion eines vielschichtigen Algorithmus bei der Defekterkennung. Der vierte Gewinner im Biochemie war Zachary Wijoyo von der Mittelschule SMP Al-Azhar 1 Jakarta mit dem Forschungstitel In Silico Carotenoid Verbindung mit Protein in Durian Samenabfällen und hedonische Testinnovation bei der Herstellung gesunder Getreidesorten in Bioqualität. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein Lied, das in regionales Sprache Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein regionales Poplied aus Südkalimantan. Dieses Lied ist ein Werk von dem verstorbenen Haji Anang Ardiansyah. Dieses Lied enthält Ratschläge über menschliche Seelenverwandte. Mit Texten in Banjarsprache erinnert uns das Lied 4C45 daran, dass er Seelenverwandter nirgendwo hingeht, wenn jemand dazu bestimmt ist, mit der Person zusammenzuleben, die er liebt, wird er ihr mit Sicherheit in den Schoß fallen. Der Text des Liedes 4C45 ist in typischen Banjar Reimversen verfasst, die voller kultureller Werte des Banjarstammes in Südkalimantan sind. Liebe Zuhörer, hier ist das Poplied aus Südkalimantan mit dem Titel 4C45, gesungen von der Musikgruppe Pandas featuring Alin Markani, Anissa Cahayani, Mangmoy Un Iim. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.